und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 41. Die Vereinigten Staaten stehen vor ihrer weitgehenden Verwüstung. Und davor sollen auch noch die Hurricanes und Tornados kommen. Aber hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße den Jürgen Klopp des RND. Früher war er mal sympathisch, jetzt ist er nur noch wegen des Geldes dabei. Andreas Niesmann.
Ja, danke, du Hurricane des RND. Ja, nicht nur wegen Hurricane Milton in Florida müssen wir ganz dringend über die Klimapolitik reden, sondern auch, weil die Grünen gerade mal wieder heftig durchgewirbelt werden, könnte man sagen. Und das tun wir also gleich mit der Bestseller-Autorin Katrin Hartmann.
Und überhaupt sprechen wir über die folgenden Themen der Woche.
Arschhochprämie.
Warum die Ampel Langzeitarbeitslosen mit neuem Job 1000 Euro schenken will.
Greenwash-Partei.
Was vom Markenkern der Grünen übrig bleibt, wenn Robert Habeck sie erstmal umgebaut hat.
Und Klimaschutzproblem.
Wie hilfreich sind CO2-Endlager und Flüssiggasimporte wirklich? Diese Woche war es mal soweit. Es war wirklich mal eine extrem volle Woche. Also, Volodymyr Zelensky besucht Berlin und dann beim Duell der Woche ging es darum, ob Weidel oder Wagenknecht schneller die Raumtemperatur allein durch Blicke unter Null bringen können.
Die haben das selbst in meinem Wohnzimmer durch den Fernseher geschafft. 5 Grad.
Der hat gefröstelt. Und na, für mich das Thema der Woche, womit ich mich am intensivsten beschäftigt habe, Joe Biden sollte nach Deutschland kommen. Ich war beim Regierungsbriefing. Was erwartet sich die Regierung davon? Was macht Joe Biden wann wo in Deutschland? Ich habe einen Bericht darüber geschrieben, einen sehr klugen Leitartikel, in dem ich erklärt habe, warum weder Joe Biden noch Olaf Scholz den Friedensnobelpreis bekommen haben. Und als ich das alles veröffentlicht hatte, wurde der Besuch abgesagt wegen des Hurricane, den wir schon erwähnt haben. Da sieht man mal, dass der Klimawandel auch Schäden für so ganz normale Bürger und Journalisten wie mich anrichten kann.
Das weiß ich. Und das war ein schlimmer Tag für dich. Und deswegen habe ich dir eine Dose Mitleid mitgebracht. Warte.
Oh. Ja, das klingt ein bisschen hämisch, aber ich nehme es. Ich nehme jedes Gefühl, was ich von dir kriegen kann.
Im Ernst, das war bitter. Das muss man sich wirklich vorstellen. Der Kollege hatte die letzte Taste geschrieben, war völlig am Ende und dann konnte der Fisch drin nicht mal mehr drin eingewickelt werden, weil es schon so alt war. Egal, wir gucken nicht nach hinten, wir schauen nach vorne und über das Klima reden wir gleich noch ausführlich. Lass uns aber noch vorher kurz auf die anderen Krisen dieser Woche schauen.
Gerne.
Und die erste war gleich, die SPD braucht einen neuen Generalsekretär. Deutschlands Wirtschaft rutscht weiter in die Rezession ab und, ganz überraschend, die Ampel hat ein neues Streitthema.
Da soll ich mir jetzt eine Krise aussuchen, über die du mit mir sprechen willst.
Worüber möchtest du reden, ja.
Ich finde, über Kevin Kühnert reden wir nicht im Podcast. Er ist als Generalsekretär, hat sich zurückgezogen, weil er krank ist, weil er nicht gesund ist, wie er geschrieben hat. Wir senden viele Grüße und sagen gute Besserung und hoffen, ihn bald zurück als Podcaster und Politiker begrüßen zu können. Du kannst, was du kurz sagen könntest, vielleicht, welches freshe junge Gesicht hat die SPD dem jungen Generalsekretär nachfolgen lassen? Doch bestimmt eine Frau, schätze ich.
Klar, Frau und Jung, das war die Zielgruppe und entschieden hat man sich für Matthias Mirsch. Das ist jetzt ein bisschen, das wird ihm ein bisschen zu kurz, weil er kann natürlich ähnlich wie wir, die ja sich auch ständig kritisieren lassen müssen dafür, dass sie zu zweit als Männer, mittelalte Männer einen Podcast machen, muss er sich jetzt dafür kritisieren lassen, dass er als mittelalter Mann Generalsekretär der SPD wird. Matthias Mirsch, muss man sagen, kommt aus der Stadt, aus der alles Gute kommt, das weißt du, weil dein Arbeitgeber kommt auch daher. Hannover. Ist Umweltpolitiker von Hause aus, man sagt, es gibt Leute in der Klimabewegung, da sind wir wieder bei unserem Thema dieser Folge, die sagen, der Einzige in der SPD, der den Klimawandel wirklich verstanden hat.
Daher kenne ich ihn auch, Grüße.
Ah ja, siehst du wohl. Und ist jemand, der schon ganz lange gehandelt wird für irgendwie höhere Ämter in der SPD. Eigentlich wollte er immer Herrn Mützenich nachfolgen als Fraktionschef. Da ist er diese Legislatur daran gescheitert, weil der Rolf gesagt hat, er zieht durch und jetzt gibt sich ein neues Karrieretürchen auf und er wird tatsächlich Generalsekretär.
Aber er ist ein ähnlich, fand ich, ausgleichender, sachlicher Typ wie Mützenich. So habe ich ihn als Klimapolitiker kennengelernt. Ist das überhaupt passend für einen Generalsekretär? Die müssen doch Rambazamba und auf den Putz hauen und so wie Kevin Kühnert als Juso-Chef.
Ich habe mich das auch gefragt, wobei ehrlicherweise so diese Abteilung Attacke-Generalsekretäre so richtig gibt es ja in dem Linnemann. Sinne eigentlich. Genau, das wollte ich gerade sagen.
Gibt es nur noch in der CDU, wollte zu sagen.
Nee, ich wollte sagen, die gibt es nur noch in der CSU. Also so ein. Gut.
Hast mich überzeugt, das Thema ist nicht interessant. Erzähl mir, ich wähle das Krisenthema 3. Worüber streitet die Ampel in dieser Woche?
Ums Geld.
Oh, kann ich die 1 nochmal sehen?
Okay. Ganz überraschend, aber es gibt eine Neuigkeit.
Say no more, es geht darum, Deutschland hat nach einer neuen Auswertung ein Rekordniveau an Milliardären. Noch nie gab es so viele Milliardäre in Deutschland wie zurzeit. Und jetzt geht es um die Frage, wie können die sich mehr einbringen und mehr zum gesellschaftlichen Wohl beitragen?
Fast. Du musst einfach nur 6 Nullen streichen und dann bist du schon da. Es geht nämlich nicht um Milliarden, sondern um 1.000. 1.000 Euro, das war die Idee, wollte die Ampel Langzeitarbeitslosen bezahlen, wenn sie einen sozialversicherungspflichtigen Job aufnehmen und ein Jahr durchhalten, so gewissermaßen als Prämie. Und darüber gab es richtig Ärger.
Ich habe gelesen, du hast den Mann angerufen, der diese Prämie erfunden haben soll, und hast es dir von dem persönlich erklären lassen.
Ja, soll ist das richtige Wort, aber ich fürchte, ich muss einen kleinen Schritt zurückgehen, um zu erklären, was da überhaupt los war in dieser ganzen Debatte. Also für mich persönlich hat die Geschichte ja vorigen Dienstag angefangen, da kam die Kollegin Alicia Mentgen, die das Arbeitsministerium bei uns covert, in meinem Büro und sagte, du hast das schon mal gehört, die wollen 1.000 Euro bezahlen für Arbeitslose, für Langzeitarbeitslose, wenn sie in den Job wieder starten und ein Jahr durchhalten. So, wir haben uns gedacht, okay, das könnte irgendwie Ärger geben, da steckt ein gewisses Verhetzungspotenzial drin, weil natürlich naheliegend ist die Frage, warum muss man das anreizen, ist das nicht die Porn nimmste Pflicht eines Arbeitslosen, wieder einen Job anzunehmen. Ich habe auch so einen kleinen Kommentar dazu gemacht. Ich war da noch einigermaßen zurückhaltend und habe mich gewundert dann, dass 3 Tage gar nichts passiert ist. Und am Wochenende poppte diese Geschichte hoch. Da hatte die Bild-Zeitung sie dann entdeckt und dann kam groß die Arschhochprämie und der Boulevard regte sich auf und die FDP regte sich auf und die SPD regte sich auf und selbst die Grünen regten sich auf. Und dann begann so ein Blame-Game und ziemlich schnell zeigten auf einmal alle Finger nicht auf Hubertus Heil, der eigentlich Ressort zuständig ist für die Geschichte, sondern Robert Habeck. Mm. Und es hieß auf einmal aus der SPD, na, wir wollten das ja nicht, der Hubi hat davor gewarnt, aber der Robert, der hat das in der Bundesregierung durchgesetzt. Und dann kam das Wirtschaftsministerium unter Druck und hat am Wochenende also versucht gegenzusteuern und dann hat man jemand anderes vors Rohr gezogen, könnte man böse sagen. Und jetzt komme ich zu meinem Anruf.
Das ist der Mann, den du angerufen hast.
Das ist der Mann, den ich angerufen habe. Die haben nämlich gesagt, na, die Idee kommt ja gar nicht vom Robert, die kommt von dem Enzo. Mhm. Und der Enzo heißt Weber mit Nachnamen, ist ein Ökonom, beschäftigt beim IAB, beim Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Und an der Uni Regensburg hat er auch noch einen Lehrauftrag. Und der sollte jetzt auf einmal hingehängt werden für die Arschhochprämie. Und Bild hat ihn auch gleich verprügelt oder Bams, glaube ich, auf der Titelseite. Ja, und ich habe ihn jetzt angerufen und habe ihn also gefragt, was haben Sie sich dabei gedacht? Okay. Herr Professor.
How dare you?
Ja, ich habe es ein bisschen netter formuliert. Und also Herr Weber wollte offiziell nichts sagen. Aber was man sagen kann, ist so ganz, und das kann er auch nachweisen, hat er sich das gar nicht ausgedacht. Sondern es ist wie so oft, wenn Politik auf Wissenschaft kommt, die einen analysieren ein Problem, sind kompliziert, die anderen versuchen das möglichst leicht zu übersetzen. Was hat Weber also gemacht? Der hat sich angeschaut, wie Transferentzugsraten, kompliziertes Wort, ich erkläre gleich, was es ist, in Deutschland wirken. Also du bist geringfügig beschäftigt, überlegst, ob du 10 Stunden mehr arbeitest im Monat und dann verdienst du natürlich mehr Geld und gleichzeitig sinken aber Wohngeld, Kinderzuschlag, Bürgergeld, es wird also verrechnet und das heißt, durch die Mehrarbeit hast du gar nicht mehr. Und es gibt da sehr interessante Beispielrechnungen. Die Kollegen vom Spiegel hatten vor ein paar Monaten mal eine alleinerziehende Arzthelferin ausgebuddelt, die hat 20 Stunden gearbeitet, neben dem, dass sie sich um ihre 2 Kinder gekümmert hat. Und du und ich, wir wissen, das sind die eigentlichen Helden unserer Gesellschaft, die das alleine wuppen. Die Frau hat, ich habe die Zahlen eben nochmal nachgeschaut, hat 1.305 Euro brutto im Monat verdient, wie gesagt, 20 Stunden pro Woche gearbeitet. Und jetzt kommt der Arzt, bei dem sie beschäftigt ist, Arzthelferin ist ein Mangelberuf, und sagt, hey, was hältst du davon, wenn du 10 Stunden mehr bei mir arbeitest? Genau. So, und dann hat sie sich gedacht, das kann sie sich vorstellen, dann hat sie sich das durchgerechnet und hat also festgestellt, weil sie ihr, wenn sie mehr verdient, das Wohngeld und den Kinderzuschlag, Bürgergeld streichen, bekommt sie am Ende gerade einmal 20 Euro im Monat mehr, hat dafür aber viel mehr Stress und muss zum Beispiel mehr Geld ausgeben für ihre Kinderbetreuung etc. Also das lohnt sich nicht. Ja, Transferentzugsraten, großes Problem, gibt eine große Debatte darüber in der Ökonomie und in der Wissenschaft, was kann man da machen, ist kompliziert, weil man müsste eigentlich alle diese Sozialleistungen für die unterschiedlichen Ministerien zuständig sind. Frau Geiwitz macht's Bürgergeld, Herr Heil macht's Frau Geiwitz macht's Wohngeld, Herr Heil macht's Bürgergeld. Müsstest du alles zusammenfassen? Wollen die alle nicht? Also, was macht die Politik? Sie sagt, wir kleben einfach ein großes Pflaster drauf. Wir sagen 1.000 Euro Prämie für Langzeitarbeitslose, okay, und fertig ist der.
Wieso sagt das aber Robert Habeck?
Ja, weil er das wahrscheinlich geglaubt hat, dass er da einen Anreiz schaffen kann und weil...
Als Wirtschaftsminister oben quasi, der hört immer das Gejammer über Fachkräftemangel und da hat er gesagt, das ist doch eine Idee, die nehme ich mit in die Verhandlungen mit Scholz und Lindner über das Wachstumspaket und deswegen haben alle gesagt, im Moment, das war Habecks Idee.
Genau, und es hatte vielleicht noch einen anderen Hintergrund, dass ja da eine ganze Menge Zumutungen drinstehen in diesem Wachstumspaket für Bürgergeldempfänger und dass man vielleicht an der einen Stelle auch ein Zeichen setzen wollte, naja, es gibt nicht nur Zumutungen, es gibt ja auch einen Anreiz, den wir zusätzlich schaffen. Das war, man muss sagen, und das ist ein bisschen das Tragische, das Verhetzungspotenzial dieser Geschichte ist natürlich groß, weil wir haben es ja eben schon gesagt, du kannst natürlich direkt sagen, den Sozialneid schüren und sagen, warum soll die 1.000 Euro kriegen? Und was so ein bisschen tragisch ist, dann könnte man auch sagen, na gut, wenn es denn sinnvoll ist, dann muss man das vielleicht auch aushalten, dass es verhetzt wird. Das Blöde ist nur, es ist in Wahrheit nicht so richtig sinnvoll, weil das löst ja das Problem, was ich gerade wortreich beschrieben habe.
Sie arbeitet trotzdem 10 Stunden mehr für 20 Euro.
Ja, für die Frau bringt es noch nicht mal was, weil die ja gar nicht langzeitarbeitslos ist. Ja. Also das ist so das Blöde. Das eigentliche Kernproblem wird hier gar nicht gelöst, sondern es wird so ein Alibi-Wischiwaschi-Ding gemacht. So. Und wie gesagt, der Professor Enzo Weber wollte sich da jetzt nicht mehr zu äußern. Aber man kann sich ungefähr vorstellen, dass er jetzt nicht nur begeistert darüber war, wie die Debatte gelaufen ist.
Also ich kann mir vorstellen, dass er im nächsten Wahlkampf nach der Mail, in der Habeck geschrieben hat, er ist schuld, wahrscheinlich nicht die Grünen wählt.
Das weiß ich nicht.
Ich weiß nicht. Jedenfalls, also ob das dem Habeck jetzt alles dabei hilft, Kanzler zu werden, ich weiß es nicht. Zumal, auch wenn sogar Kritik aus seiner Partei kam, von konservativer Seite. Und dann gibt es ja noch die wachsende Kritik von links, zuletzt zum Beispiel von der Kreuzberger Vorzeigegrünen, die bisher den Ströbel-Wahlkreis gewonnen hat, Canan Bayram, die jetzt auch nicht mehr in den Bundestag nochmal einziehen will, die auch nicht nochmal antritt.
Warum die nicht?
Na, sie sagt, sie hat sich dagegen entschieden, nochmal zu kandidieren, weil ihr, Zitat, immer weniger klar ist, wofür die Partei Bündnis 90 Die Grünen eigentlich steht. Ja, da ist sie nicht die Erste.
Da ist sie nicht die Erste, das stimmt. Und bevor du mir jetzt erklärst, warum dir nicht klar ist, wofür die Grünen stehen, würde ich sagen, holen wir doch mal unseren Gast dazu.
Sie stammt aus Ulm, begann mit dem Journalismus aber bei der Frankfurter Rundschau, war danach Redakteurin für die Neon, like wer sie noch kennt, wo sie 2009 aufhörte, weil ihr erstes Sachbuch Das Ende der Märchenstunde zum Überraschungserfolg wurde. Darin ging es vor allem um Lifestyle, Ökos und Greenwashing und in dieses Themenfeld ist sie seitdem immer tiefer eingetaucht mit 5 weiteren Büchern zum Konflikt zwischen Umweltschutz und Wirtschaftsinteressen. Darunter die Bestseller Aus kontrolliertem Raubbau und Die grüne Lüge. Letzteres ist nicht nur ein Buch, sondern auch ein Dokumentarfilm, an dem sie mitgewirkt hat, sowie später auch an der Doku-Serie von Joko Winterscheid für Amazon Prime und als Autorin für die ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt.
Und ihr neues Buch heißt Öl ins Feuer und es enthält spannend erzählte Kapitel über ihre Recherchereisen und Vorortbesuche im, wie sie selbst sagt, Bauch der Bestie, also dort, wo die fossile Industrie ihre schlimmsten Schäden hinterlässt. Ihr Buch soll Daten und Fakten liefern, Zitat, wie eine verfehlte Klimapolitik die globale Krise vorantreibt, so lautet der Untertitel. Und dazu gehört, so die Autorin, dass die Grünen in ihrer Regierungszeit alles nur noch schlimmer gemacht haben. Und darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen und freuen uns auf den Streit mit Katrin Hartmann.
Ich freue mich auch.
Herzlich willkommen im fossilen Podcast. Nein, das stimmt nicht. Ich habe einen ganz kleinen Fußabdruck.
Ist das so? Bist du nicht geflogen im letzten Urlaub?
So, Katrin. Wir sind ein politischer Podcast. Wir gucken zuerst mal auf die Politik, auf die aktuelle Politik im weitesten Sinn. Und zwar, man kommt mit dem Zählen kaum noch nach. Inzwischen sind, also Stand jetzt, wenn wir das aufnehmen, 6 Landesvorstände der Grünen Jugend plus der Bundesvorstand nicht nur zurückgetreten, sondern auch aus der Grünen Partei ausgetreten. Also zuletzt Hamburg, davor Schleswig-Holstein, Bayern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und eben parallel zum Rückzug der Parteichefs Nuripur und Lang der gesamte Bundesvorstand. Und die haben gesagt, also wir machen uns jetzt auf, einen neuen, dezidiert linken Jugendverband zu gründen. Wir können nicht gleichzeitig Teil einer Partei sein, die eine ganz andere Politik macht, als für die wir werben, heißt es da. Hat das irgendeine Bedeutung für den Klimaschutz?
Ich denke schon, dass es eine Bedeutung hat, weil tatsächlich hat de facto Klimaschutz keine parlamentarische Vertretung im Moment. Also mit Beteiligung der Grünen hat diese Bundesregierung den Klimaschutz geschleift. Es gibt mehrere Gerichtsurteile, dagegen geht die Bundesregierung in Revision. Es ist das Gesetz umformuliert und abgeschwächt worden. Insofern, ja, kann man sagen, da ist nichts mehr mit Klimaschutz, nichts Nennenswertes.
Jetzt ist es aber ja so, dass die grüne Jugend ja nicht wegen fehlendem Klimaschutz rausgegangen ist, sondern vor allen Dingen, weil sie die Sozialpolitik innenpolitischen Konzepte ihrer Partei nicht so richtig gut fanden. Ne? Also da geht es letztendlich ja um eine, sagen die auch dezidiert linke Agenda, die argumentieren ja nicht so, wie jetzt, weiß ich nicht, Fridays for Future oder Letzte Generation oder so argumentieren würden. Also ist das jetzt aus deiner Sicht dann der Offenbarungseid der Partei, dass selbst die Jugend, die da rausgeht, nicht mehr für den Klimaschutz so eintritt, sagen wir mal, wie du dir das vorstellst?
Na, ich würde ja sagen, dass man Klimaschutz und soziale Fragen nicht voneinander trennen sollte. Also das ist ja auch etwas, was ich bei meinen Reisen immer wieder gesehen habe. Klimaschutz, Menschenrechte, das geht Hand in Hand. Und auch Klimakrise ist vor allem eine soziale Frage. Und wenn man bei den Alltagssorgen der Menschen anfängt, dann kommt der Klima irgendwann ganz automatisch mit rein. Spätestens dann, wenn die Frage sich stellen wird, kann ich mir überhaupt eine Klimaanlage leisten, wenn die Sommer immer unerträglicher heiß werden? Wohne ich, in welcher Wohnung wohne ich? Wie gut ist die gedämmt? Welche Art von Wohnung kann ich mir überhaupt leisten in einer viel zu heißen Stadt? Ist es da grün, wo ich wohne? Insofern finde ich das überhaupt nicht verkehrt, über die soziale Frage sich diesem Thema wieder zu nähern.
Ganz wichtig für die Grünen, bevor sie in die Regierung eingetreten sind, war ja das Konzept Klimageld, ne? Und das war ja eigentlich sozusagen auch ein Anker in ihrem ganzen Konzept. Wir machen CO2-Ausstoß teurer und sowas und gleichen das dann aber aus, um den sonst entstehenden Unmut ja gegenüber Klimapolitik abzufangen durch eben so ein Klimageld, was nach sozialen Maßstäben verteilt wird. Und das hat ja mehr oder weniger die FDP gekillt. Oder wer hat das gekillt?
Ja, was gekillt ist es ja ganz offiziell zumindest nicht. Es kommt nur nicht.
Es kommt nur nie, ja. Das stimmt.
Also ich glaube, der letzte Stand ist, dass das Finanzministerium immer noch an einer Auszahlungsmöglichkeit arbeitet.
Wie ich gesagt habe, die FDP hat es gekillt. Aber dahinter steckt natürlich auch, es ist kein Geld da für sowas.
Na, ist es ja auch nicht, weil Robert Habeck ja das ganze Geld, was im Klima- und Transformationsfonds steckt, nutzt, um halt seine grüne Industriepolitik voranzutreiben und also klimafreundliche Industrien zu fördern und Geld jetzt, um es an die Bevölkerung auszuschütten oder wie die Ökonomen dann sagen, mit der Gießkanne zu verteilen, ist halt nicht mehr da.
Aber Katrin, ist damit nicht Klimapolitik zum Scheitern verurteilt, wenn die nur darin besteht, dass die Leute Schmerzen bekommen, wenn der CO2-Preis steigt?
Also ich bin ja überhaupt gar keine Freundin von diesen ganzen CO2-Preis-Geschichten, weil das bildet die Krise gar nicht ab in der Größe und in dem, wie umfassend sie ist. Natürlich profitieren Menschen, die wenig Geld haben, davon, wenn man eine ökologisch und sozial gerechte Politik macht. Und das bedeutet natürlich einen Ausbau von Mobilität. Das bedeutet eine gute Bahn. Das bedeutet Zugang zu guter Mobilität auch auf dem Land. Und da hat jeder was davon. Und das ist gleichzeitig klimafreundlich. Von der Seite muss man die Sache betrachten. Beim Wohnen ist es ja ähnlich. Das waren ja auch dann die Grünen, die es am Ende gekippt haben. Diese EU-Sanierungsvorschriften, die ja tatsächlich vor allem die ökologisch-soziale Frage beantwortet hätten, wenn ja schlecht gedämmte Häuser saniert worden wären, in denen Menschen wohnen, die nicht viel Geld haben. Das halte ich für viel, viel sinnvoller, als irgendwie tatsächlich das Geld irgendwie auszuschütten.
Aber bevor wir uns jetzt hier zu sehr einig sind, ja, und jetzt irgendwie, weil eine gute Bahn und ein schön gedämmtes Haus, das wollen wir ja alle, ne? Da sind eben, wir, da können ja. wir uns ja schnell drauf verständigen. Ja. Aber jetzt.
Und natürlich ein Fleischverbot wollen wir auch alle.
Na? Okay. Aber die Frage ist natürlich, es gibt ja schon diese Stellen, also Menschen brauchen Mobilität, müssen mit ihrem Auto irgendwo hinfahren, so. Es gibt für viele nicht bezahlbare Elektroautos derzeit, also es gibt da ein akutes Angebotsproblem, kann man sagen. Und dann stellt sich ja sehr schnell auch die soziale Frage, wenn du sagst, ey, ich verbiete euch den Verbrenner, oder machst Benzin so teuer, dass du es nicht mehr bezahlen kannst, wie kommst du dann von A nach B? Und was ist da die Antwort?
Ja, das geht auch tatsächlich nicht einfach in eine Richtung zu sagen, das machen wir nicht mehr und das machen wir nicht mehr. Und es wird ja auch gar nicht gemacht. Also von Verboten brauchen wir ja eigentlich gar nicht reden, weil die gibt's ja tatsächlich nicht. Also wenn man bedenkt, dass nicht mal ein Tempolimit denkbar ist in Deutschland.
Naja, aber durch den Emissionshandel wird ja Benzin schon deutlich teurer in den nächsten 3-4 Jahren. Ne?
Naja, also, dann muss man aber anders umverteilen. Also wir haben ja jetzt im Moment eine Anzahl von Milliardären in diesem Land, die ist absurd. Also Geld, das Menschen in Generationen gar nicht verbrauchen können, uns gar nicht verbrauchen. Und da reden wir von Leuten, die Privatjets haben, die ganz einfach gar nicht verboten werden. Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn in der Klimadiskussion immer nur so auf diejenigen geguckt wird, die sich Klimaschutz angeblich nicht leisten können, aber nie auf diejenigen, die eigentlich den größten Schaden anrichten, von dieser Politik profitieren und einfach so weitermachen. Wir haben eine Irrmenge an umweltschädlichen Subventionen nach wie vor. Also Dienstwagenprivileg ist vollkommen überholt und braucht eigentlich kein Mensch, nur zum Beispiel. Wir haben natürlich gesehen, mit dem Deutschlandticket, das hilft vielen sehr viel, aber auch nur dann, wenn Bus und Bahn da sind, in die man einsteigen kann. Aber, und da würde ich gerne sogar ein Beispiel erwähnen, weil das zeigt, dass das möglich und machbar ist. Da, wo ich herkomme, nämlich aus diesem nahe dieser Kleinstadt Weißenhorn, gab es über Jahre eine stillgelegte Bahnstrecke nach Ulm. Ich glaube, 40 Jahre stillgelegt. Jetzt ist sie vor 10 Jahren wieder in Betrieb genommen worden. Da hat niemand auf irgendwas verzichten müssen. Es hat niemand irgendwie, niemand ist was weggenommen worden. Die Leute lassen ihr Auto stehen. Es gibt Rufbusverbindungen in alle, selbst in mein winzig kleines paar hundert Einwohnerdorf. Und die Leute lassen ihr Auto von sich aus stehen.
Und gab es keine Proteste gegen die Bahn? Von den Anwohnern und so, weil die Züge wieder fahren und so?
Nee,
also ich
gar
weiß
nichts.
Es halt zufällig
im Gegenteil.
Im Berliner Norden, da wird ja die sogenannte Heidekrautbahn, die also da früher nach Barnim rausgefahren ist, wieder aktiviert. Und da gibt's in den Dörfern regelrechte Bürgerinitiativen. Neulich habe ich Plakate gesehen. Also wir sind dagegen, weil die Schotterbetten werden mit Glyphosat behandelt und wir wollen dieses Gift nicht in unserem Ort. So.
Okay.
Und man wundert sich und denkt so, krass, ihr kriegt einen First-Class-Bahn Anschluss in die Innenstadt von Berlin und seid im Speckgürtel und ihr findet's scheiße. Also Okay. Man wundert sich manchmal so ein bisschen.
Ja, okay, das ist vielleicht etwas schräg, aber es ist halt natürlich, also ich höre das ganz oft, dass immer aber von, ja, das kann sich die Kassiererin nicht leisten oder das kann sich der kleine Arbeiter. Viele von denen, die so argumentieren, sind aber genau oft genug dieselben, die sagen, Lohnerhöhungen, nein, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Also da deswegen würde ich auch einfach sagen, es ist auf jeden Fall eine ökologische und soziale Frage gleichzeitig, die man beantworten muss. Nur die ökologische Frage, das führt wirklich tatsächlich zu nichts.
Nun scheint es aber so zu sein, als ob Herr Habeck genau das im Sinn hat, nämlich die Grünen zu einer Mittepartei, die in alle Richtungen anschlussfähig ist, jetzt auszurichten für den Wahlkampf. Er selbst hat von der Merkel-Lücke gesprochen, die er gerne füllen will. Und sozusagen der Klimaschutz besteht dann noch sozusagen als der USP. Sozusagen, das ist die, Jakob Augstein hat mal gesagt, eine CDU mit Vogelschutzprogramm. Aber das ist ja nur dann gehässig, wenn es ein schlechtes Vogelschutzprogramm ist. Also die Frage ist, kann das funktionieren, eine Partei wie die Grünen, die sich ausschließlich auf Klimaschutz konzentrieren, notfalls mit der CDU?
Naja, also Klimaschutz bei den Grünen, möchte ich mal sagen, ist ja vor allem Image. Also die Grünen, also wenn man sich das Wahlprogramm der Grünen anschaut, hätte das ja auch nicht gereicht, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Selbst wenn sie alles umgesetzt hätten, was da drin steht, und sie haben ja, also...
Aber es steht ja deswegen nicht drin, weil sie nicht gewählt werden würden, oder?
Das glaube ich nicht. Also das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass viele Erstwählerinnen, Erstwähler die Grünen eben schon genau wegen Klimaschutz gewählt haben.
Damals.
Und deswegen enttäuscht sind. Natürlich eine andere Gruppe junger Wählerinnen
deswegen
und Wähler.
Deswegen sagen die, jetzt gehe ich zur AfD.
Ja. Sind ja andere, die sind ja jetzt
haben 4 Jahre enttäuscht.
Sind ja jetzt keine Erstwähler mehr. Nee, aber das ist ja wirklich ein Punkt. Ja. Also so, Klimaschutz scheint ja einfach jetzt ein Bad-Thema geworden zu sein, oder?
Ich habe manchmal, also zum einen habe ich das Gefühl, dass viele immer noch nicht begriffen haben, was das eigentlich bedeutet, dass die Zumutungen so oder so kommen werden und zwar so, wie wir sie auf gar keinen Fall haben wollen und ja auch schon da sind. Aber ich finde das politisch total fatal, das über Zumutungen auch zu verkaufen. Und das passiert dann, wenn man das Ökologische und das Soziale voneinander trennt. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich eine sehr laute Minderheit von Leuten, die laut Ökodiktatur schreien bei jeder Änderung, die aber von den Verhältnissen, wie sie gerade sind, zumindest noch profitieren und wahrscheinlich auch am längsten profitieren werden. Also die Klimakrise betrifft die, die am meisten haben als letztes. Die können sich dann auch in die gekühlten Hotels in den Bergen zurückziehen. Aber es geschafft haben, Angst und Schrecken zu verbreiten und eine Mehrheit auf ihre Seite zu ziehen, der sie eingeredet haben, ihr teilt unsere Privilegien. Also eine CDU mit Vogelschutzprogramm. Ich sehe da das Vogelschutzprogramm ehrlich gesagt nicht im Moment. Es gibt ja schon genügend Beispiele von Schwarz-Grün. Die sind aber alle in eine sehr konservative Richtung gerutscht. Also Hessen, Baden-Württemberg, da habe ich jetzt auch tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viel grüne Reste gesehen. Ich war mal bei so einer Veranstaltung der baden-württembergischen Grünen. Wenn ich es nicht immer wieder auf meinen Programmzettel geschaut hätte, wieder über die gute Autoindustrie gesprochen worden ist und ich da angegangen worden bin, weil ich gesagt habe, wenn wir uns mal einig sein können, dass ein SUV einfach ein absolut umweltverschmutzendes, noch dazu platzeinnehmendes und hochgefährliches Auto ist, vielleicht kann man sich da einfach mal dazu entscheiden, sich von so einem SUV einfach zu verabschieden und den nicht mehr zu bauen, mich zusammengefaltet hat, dass ich kein Herz für die Autoindustrie habe. Und da musste ich nochmal auf den Programmzettel schauen, dass ich da wirklich bei einer Veranstaltung von Grünen bin. Also die werden ja natürlich schon lange und auch von mir dafür kritisiert, dass sie alle ihre Ideale aufgegeben haben. Ich glaube aber nicht, dass sie trotzdem gewählt werden, sondern deswegen, weil sie letztlich ja ihren Wählerinnen und Wählern gar nicht diese Zumutungen auferlegen, für die sie wiederum von den Rechten beschimpft werden. Diese Beschimpfungen finde ich so lächerlich, weil dafür stehen die Grünen eigentlich gar nicht. Das ist wirklich ein völlig schräges Narrativ, das aber verfängt und funktioniert offenbar.
Die offene Rechnung.
Anfang dieser Woche kam eine Meldung über die Ticker. Da stand, die Internationale Energieagentur IEA ist alarmiert. Geopolitische Spannungen und hoher Bedarf in Asien könnten zu Mangel an Gaslieferungen führen. Die IEA warnt vor globaler Gasknappheit. Jetzt vom Winter, da haben wir natürlich alle an den ersten Ukraine-Kriegswinter gleich zurückgedacht. Aber, das stand auch drin, für Deutschland gelten diese Sorgen eher weniger. Aktuell sind die insgesamt 49 Gasspeicher, die können sich alle wieder hinlegen. Der Bundesrepublik mit einer Auslastung von 96% gut befüllt. Das reicht für 3 normal kalte Wintermonate. Und Robert Habeck sagt, man hat noch eine Pufferkapazität über die LNG-Terminals. Also wir erinnern uns, das verflüssigte Erdgas, was dahin angeliefert wird, die in Eiltempo hochgezogen worden sind. Katrin, jetzt deine Gelegenheit zu sagen, danke Robert Habeck, danke, ja, genau. Danke Fracking-Gas, danke LNG-Terminals.
Ja, ja.
Oder das ist gut gelaufen.
Ja, es ist total gut gelaufen. Es ist so gut gelaufen, dass dieses Ding vor Rügen sowas von gar nicht ausgelastet ist, beispielsweise, dass da ja wirklich mit einer ganz besonderen Gewalttätigkeit vor die Küste gedonnert worden ist und wofür der streng geschützte Greifswalder Bodden aufgerissen worden ist. Aber tatsächlich sind diese LNG-Terminals, haben jedenfalls im letzten Winter nicht zur Bewältigung der Gaskrise beigetragen, zu 7%, also fast gar nicht. Es gab diese Gasmangellage auch gar nicht, die immer behauptet worden ist. Und es wurde von Anfang an schon, und zwar jetzt nicht von Öko-NGOs, vorgerechnet, dass Deutschland Überkapazitäten
baut. Willst du sagen, dass Robert Habeck vergeblich hier LNG-Terminals hergeholt hat nach Deutschland?
Also,
ich bin schockiert.
Ja, und sein eigenes Ministerium hat ihm auch vorgerechnet. Es gibt auch eine Berechnung aus dem Wirtschaftsministerium selber, dass da Überkapazitäten geplant worden sind. Abgesehen davon, dass nach wie vor, das möchte ich auch nochmal sagen, für den Fall, dass es niemand weiß, russisches Gas natürlich nach Deutschland kommt, als LNG nach Rotterdam und dann eben als Gas hierher, weil dann gilt es als Gas aus Rotterdam und nicht aus Russland. Also auch das hat es nicht vermieden. Und bei dieser ganzen LNG-Geschichte ist vielleicht einfach auch nochmal jenseits dessen vielleicht auch nochmal wichtig, Brunsbüttel, Wilhelmshaven, Stade sind schon Jahre vorher geplant gewesen, wurde aber immer wieder verworfen, weil es zu hohe Investitionen und zu teuer. Das war eine gute Gelegenheit und dieses Flüssigerdgas, das ist nicht für die Haushalte geplant, sondern das geht in die chemische Industrie. In Stade und in Brunsbüttel sitzen Dow Chemical und Yara, beide verbrauchen jeweils 1% des Gases in Deutschland, was echt eine riesige Menge ist. Und gerade die chemische Industrie gehört zu den Unternehmen, die während der Gaskrise fast gar nichts eingespart haben.
Also, ich muss mal zwei Sachen dazu sagen. Also erstens, alles, was Katrin sagt, stimmt. Ja, genau.
Oh nein.
So. Zweitens, sie hat ganz viele Sachen weggelassen, die auch stimmen. Die letzten beiden Winter waren extrem mild. Deswegen hatten wir keine Gasmangellage oder das hat einen großen Teil dazu beigetragen. Die 7% stimmen, die du genannt hast, das war, ich glaube, der Wert von 23. Also 7% unseres Gases sind LNG-Importe. Aber ich glaube, man darf diese LNG-Terminals nicht betrachten als etwas, was für die Regelversorgung irgendwie da ist, sondern es sind Backup-Kapazitäten. Also sie geben uns eine Sicherheit. Und aus meiner Sicht, Riesenfehler, dass man es damals nicht gemacht hat. Du hast es ja zu Recht gesagt, man hat schon seit den 70ern immer wieder drüber geredet. Man hat es nie gemacht. Warum nicht? Weil es große Pipeline nach Russland gab und das einfach billiger war. Ist ja logisch, ne? Muss nicht verflüssigt werden, kippst es in Sibirien ins Rohr rein, fällt bei uns aus dem Rohr wieder raus, wunderbar, alle happy. Aus meiner Sicht der große Fehler und dass man sich so erpressbar gemacht hat, dass man diese Kapazität nicht hatte. So, jetzt baut man sie, ich würde sogar sagen, Überkapazität stimmt auch, wobei man, finde ich, eine Sache dazu sagen muss, ich glaube, wenn alle 6 Terminals fertig sind, hat man 30% der Kapazität der Nord Stream 1 Pipeline. Also könnte man zumindest argumentieren zu sagen, so überdimensioniert erscheint mir das jetzt nicht, wo wir eigentlich sogar noch eine Nord Stream 2 Pipeline bauen wollen. Also sag ich, bin happy, dass die Dinger da sind, weil ich weiß, im Notfall retten die uns den Arsch, und zwar in dem Sinne, dass er warm bleibt im Winter.
Ja, du bist ja auch gegen die Überkapazität, Katrin, weil das fossile Energie ist hauptsächlich. Ne? Also nichts gegen Überkapazität, aber das ist ein Ausbau von...
Es ist ein Ausbau fossiler Infrastruktur, der auf Jahrzehnte da bleiben muss.
Aber Robert Habeck sagt, das ist später umrüstbar auf grünen Wasserstoff, und damit wir dann später alle grünen Wasserstoff, das ist ja ökologisch korrekter, sozusagen nachhaltig erzeugter Wasserstoff, der wird dann dort in diese Terminals gepumpt.
Ja, stimmt aber halt leider nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist eine Schutzbehauptung. Da bin ich bei dir.
Wasserstoff ist ja irgendwie so, das ist ja so die Karotte, die uns allen vor die Nase ist. Wir machen das alles, wird dann alles
genau, mit Wasserstoff. Genau, ich kann dann nämlich auch klimaneutral fliegen.
Genau.
Dann grünen Wasserstoff, oder? Genau.
Aber das ist natürlich, also die grundsätzliche Frage ist doch, dass man immer, und das grundsätzliche Problem ist, dass man immer nur von dem Bestehenden ausgeht und sagt, wir müssen das alles erhalten und dafür brauchen wir jetzt diese Restkapazitäten, ohne mal zu fragen, brauchen wir denn überhaupt das, was damit hergestellt wird beispielsweise.
Na, und Kunstdünger jetzt, zum Beispiel, chemische Industrie ist viel Kunstdünger, Kunststoffe.
Kunstdünger, Kunststoffe, da sind wir wieder bei der ganz großen Plastikverschmutzung, und da sind wir bei das Kunstdünger, ja alles, der die Böden ruiniert. Da könnte ich jetzt endlos, aber ich würde gerne auf die Wasserstofffrage nochmal. Also man kann diese Dinger nicht einfach für den Import von Wasserstoff umrüsten. Das stimmt nicht, die schwimmenden kann man gar nicht umrüsten. Und die landseitigen müsste man so umbauen, auch das belegt eine Studie, dass es wahrscheinlich besser wäre, alles abzureißen und neu zu bauen.
Zumal man Ammoniak importieren wird und nicht Wasserstoff.
Also das Einzige, was festgehalten ist in diesem LNG-Gesetz, ist, dass Ammoniak importiert wird, und den müsste man erst wieder umwandeln. Und grüner Wasserstoff, den wird es auf absehbare Zeit nicht in den Mengen geben, wie in sich Robert Habeck, die Industrie und die Gesellschaft wünscht. Claudia Kempfert nennt es ja so schön den Champagner der Energiewende. Es ist irre aufwendig, es geht bei der Produktion ein Drittel der Energie verloren. Es ist jetzt schon klar, das wird zu 80%, 75% importiert werden müssen. Den gibt es, 1% des Wasserstoffs weltweit ist grün, mit erneuerbarer Energie hergestellt. Was jetzt aber wiederum passiert, und das passt halt auch so ein bisschen zu dieser neuen fossilen Infrastruktur mit den LNG-Terminals, dass jetzt blauer Wasserstoff importiert werden soll, sprich fossiler Wasserstoff, und blauer Wasserstoff ist sogar noch klimaschädlicher als der ganz normale graue Erdgaswasserstoff.
Aber Katrin, jetzt muss man mal sagen, okay, du hast uns jetzt erklärt, was kann alles weg. Ja, also Kunstdünger kann weg, Kunststoff kann weg, chemische Industrie in Deutschland kann weg, Petroindustrie kann weg. Na, die Frage ist natürlich schon so ein bisschen, was bleibt denn eigentlich am Ende? Also wie funktioniert unsere, der Ansatz, den du da verfolgst, ist ja ein sehr radikaler in dem Sinne, dass du sagst, wir müssen radikal umsteuern. Es reicht also nicht, auf eine Wasserstoffwirtschaft zu gehen, die ja zugegebenermaßen das Versprechen von Habeck ist. Nur die Frage ist, wovon leben wir denn dann? Also was ist dann der Wohl? Also Chemie ist, glaube ich, die zweit- oder drittwichtigste Branche in Deutschland nach Automobilbau, Maschinenbau. Also arbeiten 100 Tausende von Leuten drin, Riesenwertschöpfung etc., wenn man sagt, lassen wir mal über die Wupper gehen oder importieren das Zeug dann von irgendwo anders oder was auch immer. Die Frage ist ja, wie funktioniert es dann am Ende? Also wie stellst du dir die Gesellschaft vor, wo soll die Wertschöpfung, wo soll der Wohlstand dann herkommen?
Wir gehen ja immer davon aus, dass die Klimakrise irgendwo im Hintergrund wurstelt, in Bangladesch am besten oder in Pakistan, und wir können unseren Stiefel hier einfach so weitermachen. Aber in welchem Ausmaß die Klimakrise auch der Wirtschaft, so wie wir sie jetzt haben und kennen, schaden wird, darüber reden wir eigentlich gar nicht. Also jetzt nur ein kleines Beispiel, bei dem Starkregen und Überschwemmungen in Österreich ist jetzt einfach mal so ein ganzer Tunnel kollabiert. Und das heißt, da müssen wir uns doch jetzt schon Gedanken drüber machen, was, wovon produzieren wir weniger? Was brauchen wir und was brauchen wir nicht? Aber diese Fragen werden einfach nicht diskutiert, sondern es wird, und das finde ich einfach so gefährlich, es wird mit diesem Wolkenkuckucksheim-Wasserstoff argumentiert. Und in der Zeit wird aber immer mehr, ja, und jetzt haben wir aber erstmal die LNG und es ist eine Brückentechnologie und dann kommt da der Wasserstoff rein. Das sind alles Pläne B, C und D, bei denen überhaupt nicht klar ist, ob sie überhaupt funktionieren, während aber in der ganzen Zeit weiter CO2 ausgestoßen wird. Und nicht nur CO2, wenn wir bei Erdgas sind, dann eben auch Methan, was ja in einem bestimmten Zeitraum sehr viel klimawirksamer noch ist. Aber natürlich wird man das von heute auf morgen nicht dicht machen können, aber die Diskussion gibt's gar nicht. Und das finde ich das wirkliche Problem.
Das riecht nach Ärger.
So, jetzt ist hier sehr viel Schlechtes über unseren Bundeswirtschaftsminister gesagt worden. Aber ich habe hier was rausgesucht, das ist ungefähr ein gutes halbes Jahr alt und da hat Robert Habeck tatsächlich Lernfähigkeit bewiesen. Da geht es nicht um den grünen Wasserstoff, der, wie du gesagt hast, der Champagner der Energiewende ist, sondern da geht es um den Natursekt der Energiewende, nämlich CCS, also wohin mit dem CO2. Und da hat das Bundeswirtschaftsministerium Eckpunkte vorgelegt für die Carbon Management Strategie und darauf basierend einen neuen Gesetzentwurf, eine Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes. Das ermöglicht CCS, also Abspaltung und Verpressung von CO2 und auch Transport in einem bestimmten Rahmen. Und das ist deswegen ein Umdenken oder Sinneswandel, weil als Umweltminister in Schleswig-Holstein hat Robert Habeck noch geholfen, CCS in Deutschland zu verhindern. Da hat nämlich die schwarz-gelbe Koalition unter Angela Merkel so eine Opt-out-Option ins Gesetz geschrieben. Das heißt, ein Bundesland, was das nicht will, muss es auch nicht machen. Und dann haben natürlich alle gesagt, wir sind raus und damit war es faktisch tot. Jetzt will es Robert Habeck wieder herbeiführen und da, wer will zuerst sagen, gut, dass er da umgedacht hat.
Ja, naja, also sagen wir, ich glaube, bei CCS muss man ja zwei Dinge sagen und das finde ich irgendwie interessant an der Technologie. Also die gibt es ja schon eigentlich, die Idee gibt es ja schon sehr lange und Modellversuche und es gab ja hier sogar in Berlin immer so ein Lobby-Think-Tank, ja, IZ Klima hieß das Ding, das war damals so die Großkraftwerk-Kohlekraftwerks-Lobby, die hier ständig eingeladen haben zu so parlamentarischen Abenden und Papierchen gemacht haben und so, wo sie immer erklärt haben, warum CCS total sinnvoll ist. Und ich weiß noch, als sie sich damals aufgelöst haben, nachdem das so tot war in Deutschland, und weiß ich noch, dass der Geschäftsführer damals sagte, ohne CCS wird das mit dem Klimaschutz nicht gehen, ihr werdet das sehen. So der Vorwurf der Grünen dagegen war ja immer, ihr macht das ja nur, weil ihr eure stinkenden Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen wollt. So. Jetzt sagt Habeck, naja, Kohle ist ja eh tot, wir haben Ausstiegsdatum dafür, wann wir da rausgehen und wir stellen halt fest, Zement zum Beispiel kann man gar nicht herstellen, ohne irgendwie enorme Mengen an CO2 irgendwie rauszublasen und es gibt chemische Prozesse in der chemischen Industrie, wo es auch nicht geht, also müssen wir uns irgendwie was überlegen, wie gehen wir mit diesem Rest CO2 um und da sagt er, da ist CCS aus seiner Sicht das Mittel der Wahl. Ich halte das persönlich für sinnvoll, also ich glaube zumindest, dass er da recht hat, wenn man das ernst meint mit dem Klimaschutz. Und man muss sagen, und das ist das, was ich so ein bisschen tragisch finde, andere Länder haben das gemacht. Norwegen hat die Technologie weiter vorangetrieben und die machen jetzt ein Geschäftsmodell damit und wir müssen nachher Geld bezahlen, um unser Zeug dazu entsorgen. Wir waren eigentlich vorne dran und haben es mal wieder klassisch deutsch versemmelt.
Also, man muss vielleicht erstmal sagen, es ist keine Klimaschutztechnologie. Es ist eine Technologie, die stammt aus der Ölförderung. Die stammt aus den USA und mit CO2, das man in Stollen pumpt, in Ölreservoirs pumpt, kann man die Ölausbeute nochmal um 60% steigern. Das nennt sich Enhanced Oil Recovery. Und dafür wird Stand heute das meiste CO2 in den Boden gepresst. Das ist eine technische Frage.
Das will der Robert ja nicht. Der Robert will das ja in saline Aquifere pumpen.
So, und da kommen
und
wir zum
dann wird Pump. Da Marmor draus.
Ja, genau. Na, aber beim Speichern sind wir schon beim Problem. Das ist sehr viel weniger eine technische als eine geologische Frage. Jede einzelne Speicherstätte hat ihre ganz eigenen geologischen Parameter, die man nicht, du kannst nicht in die Erde schauen. Man kann nicht in die Erde schauen und diese Speicher wirklich letztgültig sich anschauen. Norwegen, super Beispiel. Die zwei am besten kontrollierten, vorbereiteten und überwachten kommerziellen Projekte, die es gibt auf der Welt, Snøhvit und Sleipner, sind Pannenanlagen. Da wurde irgendwann mal festgestellt, huch, das ganze CO2, das wir da reingepumpt haben, wo ist das? Bis sie dann festgestellt haben, das ganze CO2 ist in eine höhere gelegene Gesteinsschicht abgewandert, das vorher aber keiner gesehen hat. Und ob das jetzt da drunter bleibt und die Wahrscheinlichkeit, dass das da wieder rauskommt, ist nicht ganz gering. So, und jetzt speichert Sleipner und Snøhvit zusammen jedes Jahr unter 2 Millionen Tonnen CO2. Und ein Tempolimit, nur das nichts kostet, das völlig ungefährlich ist, das sogar die Sicherheit erhöht, die Lebensqualität und die Luftqualität, 6,7 Tonnen.
6,7 Millionen
Tonnen. Nur in Deutschland. Also jetzt mal ganz von der Frage ab, ob das funktioniert oder nicht.
Ja, aber deswegen brauchen wir ja deutsche Projekte, damit wir die Kapazität erhöhen können.
Und würdest du mitmachen, wenn man sagt, nur für Zement, wo es nicht zu also es gibt ja für viele Sachen, wo man CO2 vermeiden kann. Also wenn man Zement produziert, kann man es nicht vermeiden.
Über den Punkt sind wir schon längst raus, weil das ist zwar das Narrativ, die unvermeidbaren Restemissionen. Wenn man sich das Speichergesetz aber anschaut, dann steht da drin, dass es offen sein muss für alle Kunden. dieses Netz. Und es gibt, man muss diese Dinger jetzt mal, nur wenn sie funktionieren würden, was noch nicht mal gesagt ist, die müssten über mindestens 100 Jahre lückenlos überwacht werden, die Dinger. Ich meine, das ist ein tödliches Gas. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was die EU vorhat, und aus einem Papier der EU-Kommission habe ich eine Karte gesehen, wo die so das Netz, das Transport, CO2-Transportnetz für die Kapazitäten, die sie sich da ausrechnen, bis 2050 aufgemalt haben, das sind 113.000 Kilometer. Pipelines, Straßenverkehr, Schienenverkehr, Schiffe, das dreimal um die Erde. Und dass da nicht Unfälle passieren können oder stellen, und bei jedem Schritt bei CCS wird CO2 wieder frei. Also es ist irre teuer, es ist risikoreich, es ist nicht gesagt, dass es funktioniert, es ist nicht gesagt, dass das dauerhaft gespeichert werden kann, bis CO2 abgebaut ist. Es dauert bis zu 50.000 Jahre. Also es ist keine Lösung, auf die wir uns verlassen können, selbst wenn es für diese sogenannten unvermeidbaren Restemissionen sind. Und da frage ich ja wieder, sind die wirklich unvermeidbar?
Also ich höre eine gewisse Skepsis raus.
Ganz minimal.
Okay. Jetzt eine letzte Frage als Fazit. CCS zum Beispiel ist als Option ins letzte Abschlusspapier der Klimakonferenz von Dubai, wo ich auch zugegen sein durfte und die überwiegend halbwegs positiv bewertet wurde, weil ein Umdenken Richtung Ausstieg, glaube ich, aus fossiler Energie reinformuliert wurde. Und das war in dem Ölförderstaat Dubai. In diesem Jahr vom 11.11. bis 22.11. ist die nächste COP Nummer 29 jetzt in Baku, in Aserbaidschan, auch ein Ölförderland. Soll man da überhaupt noch drüber berichten?
Ich finde schon bemerkenswert, dass es jetzt die dritte Konferenz in Folge in einem autoritären Staat ist.
Ja.
Die zweite in einem Fossil, also von der Ölmonarchie in die Gasautokratie, schon bemerkenswert.
Naja, damit die an Bord geholt werden, so ist mir das immer erklärt worden.
Ja, ja, aber letztlich haben ja auch ganz viele von den Staaten, die sich ja vordergründig für den Ausstieg aus Öl und Gas gekämpft haben, in ihrem eigenen Land fossile Großprojekte geplant. Nur zum Beispiel Deutschland mit den Energieanlagen.
Aber was sie da beschließen oder nicht beschließen, ist ja eigentlich irrelevant für das, was danach passiert ist an CO2-Reduktion oder sowas. Ne? Und gleiche Frage. Frage für Schwarz-Grün oder GroKo, ist es eigentlich auch egal, was dabei rauskommt aus Klimaschutzsicht über nächstes Jahr?
Das kommt drauf an, wie wir als Gesellschaft da die Politik dazu treiben. Also von oben kommt da sicher kein Umdenken, weil Klimaschutz immer ganz nach hinten geschubst wird und dann kaufen sich halt alle Gummistiefel und hatschen in Überschwemmungsgebieten rum, bis, bis sie gleich eigentlich da bleiben könnten. Aber ich glaube, dass wir wirklich begreifen müssen. Und das war das, was ich auch auf meinen Reisen, glaube ich, so ein bisschen gelernt habe, dass das eine Hölle ist, in die kann keiner wollen. Nicht mal Christian Lindner. Niemand kann in diese Klimahölle wollen. Und ich habe, als ich in den USA war letztes Jahr, da war Heat Dome, da war kein Tag unter 40 Grad. Man fährt durch diese Hurricane-Ruinen. Es ist wirklich absolut dystopisch. Und ich hoffe, dass es gelingt, klarzumachen, da wollen wir nicht hin. Und wir haben jetzt immer noch die Möglichkeit, uns für ein anderes Wirtschaftssystem, für ein anderes soziales System, für ein anderes Zusammenleben, das uns absichert, einzusetzen. Und deswegen glaube ich, dass es das Wichtigste ist, dass wir uns da echt einfach ehrlich machen.
Und wer beim Ehrlichmachen noch Details braucht, der kann gucken in das Buch Öl ins Feuer, wie eine verfehlte Klimapolitik die globale Krise vorantreibt. Von Katrin Hartmann im Rowohlt Verlag. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an unseren Producer Jan-Bastian Buck und vor allen Dingen vielen Dank fürs Hiersein, Katrin Hartmann.
Hat mir Spaß gemacht.
Und wir hoffen, dass es Ihnen da draußen auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Falls das so war, lassen Sie uns doch ein kleines Like da, empfehlen Sie uns weiter oder, das wäre uns wirklich wichtig, abonnieren Sie uns, sodass Sie keine Folge mehr verpassen. Wir verabschieden uns. Nächste Woche, kann ich schon verraten, kommt Jagoda Marinic zu uns und bis dahin sagen wir Tschüss, machen Sie es gut.